Gut, Psalm 3, Vers 8 und 9 möchte ich lesen, bevor wir dann zum Gebet kommen. Steh auf, Herr, rette mich, mein Gott, denn du hast alle meine Feinde auf die Backe geschlagen, die Zähne der Gottlosen hast du zerschmettert. Halle, das lesen wir gleich nochmal. Steh auf, Herr, rette mich, mein Gott, denn du hast alle meine Feinde auf die Backe geschlagen. Die Zähne der Gottlosen hast du zerschmettert. Bei dem Herrn ist Rettung. Dein Segen komme auf dein Volk. Dein Segen komme auf dein Volk, wunderbarer Gott, heute Morgen. Ich danke dir, Vater, dass du alle unsere Feinde auf die Backe schlägst. Dass du allen unseren Feinden die Zähne ausschlägst, sodass sie nicht mehr reden können gegen uns. So dass sie nicht mehr aufstehen können gegen uns und nicht mehr beißen und fressen können. Ich danke dir, Herr, dass da kein Feind ausgelassen wird in deiner Erlösung, sondern dass deine Erlösung eine völlige ist. Und dass wir uns, dass wir das erleben dürfen, dass das die Frucht des Kreuzes ist, dass allen Mächten und Gewalten, allen Feinden der Platz unter die Füße Jesu gewiesen ist. Herr, wir bitten dich, dass du zu uns redest, was das für uns bedeutet heute Morgen. Und dass du uns das klar machst und uns Erkenntnis schenkst. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Oh, ich habe mich sehr auf die Predigt gefreut heute. Halleluja. Ich habe da auch schon mal versucht, einen Kreis zu malen. Das habe ich in Vorbereitung gemacht, damit ich dann hier nicht dastehe und das noch eiermäßiger aussieht. Für die, die mitschreiben, euch möchte ich eine Empfehlung geben, bevor wir loslegen. Hier kommt dann noch was hin und dann wird das hier vollgeschrieben. Ich würde euch empfehlen, das erstmal oben hin zu malen und die Notizen dazu, jeder Punkt bekommt dann eine Nummer, die Notizen könnt ihr unten drunter schreiben. Also ich habe erst das hier oben alles aufgemalt und dann habe ich die jeweiligen Nummern dann mit Notizen versehen. Das wäre jetzt mein Hinweis an euch, weil sonst, wenn ich jetzt anfange zu predigen und ihr schreibt das hier oben rein, dann auf einmal ist dann alles voll. Genau. Der Hauptbibelvers, um den wir uns heute drehen, ist 2. Korinther 5, Vers 17. Der ein oder andere von euch kennt es auswendig, weil er so zentral ist. Wir haben das auf der Bibelschule hoch und runter buchstabiert bekommen, aber verstanden habe ich den trotzdem nicht. Geht jetzt erst los. Halleluja. 2. Korinther 5, Vers 17. Da heißt es, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wir werden uns hauptsächlich heute um den zweiten Teil kümmern oder das besprechen und diesen Satz, diesen kleines Sätzchen hier. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und der Titel dieser Predigt, den will ich euch nicht vorenthalten, ist Glaube zur völligen Erlösung. Glaube zur völligen Erlösung. So, wir kümmern uns hauptsächlich, wie gesagt, um den zweiten Teil. Und da ist zuallererst die Rede von etwas Altem. Das Alte ist vergangen. Ja, also das ist quasi Punkt 1. Hier ist etwas alt. Ja, alt nicht im Sinne von, der braucht einen Krückstock, sondern alt im Vergleich zum Neuen. Ja, wenn du ein altes Auto hattest und in ein neues Auto umgestiegen bist, das ist wie, du fühlst dich wie, also du kannst den Segen kaum ergreifen. Ja? Wir haben ja schon diverse Autos gefahren und da waren noch ein paar alte dabei und ein paar welche, die nicht mehr ganz so funktioniert hatten, wo wir dann auch gesagt haben, komm, den Schaden brauchst du nicht mehr reparieren, das war halt ein altes Auto. Und dann sind wir in das neue umgestiegen und das war wie, ah, so kann Autofahren sein. So, das ist mit diesem Wort alt gemeint. Sag doch mal bitte alle alt. Alt. Was heißt alt auf Vietnamesisch? Moment, nochmal bitte. Gao. Mit G. Gao? Kao, okay. Ich wollte jetzt sagen, komm, wir sagen das alle mal, aber wir lassen das lieber. Wir bleiben beim Deutschen alt. Es gibt etwas Altes, das ist schon mal ganz wichtig. Etwas, was nicht mehr aktuell ist, sagt die Bibel. Etwas, was vergangen ist. Und dieses Alte existiert in jedem Leben. Es gibt in deiner Persönlichkeit Dinge, die gehören zu dem Alten. Die möchte Jesus erneuern. Das ist schon mal das allererste, das Wichtigste, was wir begreifen müssen. Da ist etwas, was Jesus aus mir rausholen will, etwas, was er erneuern möchte. Nämlich, ja, das habe ich schon gesagt, er möchte uns zu Punkt 2 bringen. Ich hoffe, ich kriege das alles hier hin. Zu dem Neuen. Aus alt mach neu. Gibt es ja so eine Regel. Gerd kann sowas machen. Ne? Der nimmt als Altes, so ein altes Bett und beschäftigt sich mit diesem Bett 20 Stunden und er hat so eine Freude daran, aus etwas Altem etwas Neues zu machen. Wo ich sage, hey, geh doch einfach zu Ikea und kauf ein Neues. Nein, er hat diesen Eifer und diese Freude daran, aus etwas Altem etwas Neues zu machen. Ja? Also perfekter Mann für die Selbstständigkeit. Und das ist irgendwie, das offenbart etwas vom Herzen Gottes. Gott möchte aus dem Alten in uns etwas Neues machen. Halleluja. So, und jetzt versuchen wir irgendwie daraus unsere Lehren zu ziehen. Wir wollen gern alle das Neue. Amen. Das Neue ist das, wofür Jesus Christus gestorben ist. Das Neue ist das, wofür Jesus sein Leben am Kreuz hingelegt hat. So, die ersten Wahrheiten, mit denen wir meistens im Glauben beginnen, ist, ich war ein Sünder, habe das Gericht Gottes verdient, jetzt vergibt mir Gott durch sein Opfer am Kreuz und ich bin ein Kind Gottes geworden. So, das ist etwas, was wir, was so das Einfachste und das ist, was wir, womit die meisten von uns was anfangen können. Aus alt mach neu. Gott macht etwas Neues. So, wie komme ich von dem Alten zum Neuen? Das ist die große Frage. Und auch die Antwort finden wir in diesem Bibelvers. Lass uns das nochmal lesen. Nur den zweiten Satz. Oder den zweiten Teil des Satzes. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Und jetzt wird es hier eng. Punkt 3. Ich hätte das nicht so groß machen dürfen, es ist nicht so schlimm. Ihr könnt ja den Platz bei euch besser ausnutzen. Siehe. Sag mal alle, siehe. Habt ihr eigentlich alt gesagt? Nee. Neu habt ihr auch gesagt, oder? Nee, sag mal alle neu. Und jetzt sagt nochmal alle siehe. Halleluja. Die Bibel fordert uns auf. Siehe, erkenne, nehme es wahr, krieg es mit. Oder wir würden sagen, in Sachsen, mach die Klüppchen auf. Schau hin. Und das haben viele von uns schon verstanden. Und das, was wir meistens machen, ist, wir sehen, das ist jetzt 3a, wir sehen auf das Neue. So habe ich in der Bibelschule gelernt. Wie funktioniert das, wenn wir das Neue anschauen? Wir haben Proklamationslisten. Auf der Bibelschule haben sie uns gesagt, such dir alle Bibelverse raus über Identität in Christus. Und dann liest du die jeden Morgen und dann sagst du, ich bin heilig in Christus. Ich bin rein in Christus. Ich bin geliebt in Christus. Und dann liest du dir das alles vor und ratterst das runter und du guckst auf das Neue. Aber irgendwie, so über die Wochen, Monate und Jahre, stellst du fest, du bist doch noch in dem Alten drin. Ja, Dominik kann es bestätigen, der ist schon ein bisschen länger unterwegs im Proklamationschristentum. Und oft stellt sich dann nach in einer gewissen Zeit eine Frustration ein. Am Anfang haben wir noch geglaubt, das funktioniert. Ich habe eine Zeit lang jeden Morgen proklamiert, ich bin geheilt, ich bin geheilt, ich bin geheilt. Und also auf der Bibelschule heißt das so, ich habe das erstmal so angenommen, habe aber gemerkt, irgendwie, das funktioniert irgendwie nicht. Ich bin immer noch krank, ich habe dieselben Sachen immer noch. Und du kannst ja das auf verschiedene Ebenen, was wir gleich machen, beziehen. Und obwohl wir das Neue erkennen, sehen, wofür Jesus eigentlich gestorben ist, stecken wir noch in dem Alten drin. Das ist ein Problem. Wir hätten gerne, dass wir hier wären, aber wir sind es nicht. Und das ist das allererste und das Wichtigste, was wir verstehen müssen, um die völlige Erlösung von Jesus für uns zu ergreifen. Wahrheit. Wahrheit. Nicht nur Wahrheit, was Jesus aus uns machen will, sondern Wahrheit, wo wir sind. Wir gucken nicht nur in die Richtung. Wir gucken in die Richtung. Dum, 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 dum. Wir werden das dann gleich noch ganz praktisch, das sind ja 5 Komponenten der menschlichen Persönlichkeit, werden wir dann noch durchgehen und das verstehen. Aber um in das Neue hineinzukommen, ist es wichtig, auf das Alte zu sehen. Denn wir müssen verstehen, ach, ich war ein Sünder und Jesus will mich zu einem Heiligen machen. Ach, ich war ein Feind Gottes und Jesus will mich zu einem Kind Gottes machen. Wir brauchen nicht nur das Neue, dann haben wir hier positive, wie sagt man da, positive thinking und wir reden uns das ein und dann wird es schon irgendwie und die aktivieren alle Kräfte unserer Seele. Nein, wir gucken nicht nur auf das Neue, wir gucken auch auf das Alte. Nur auf das Neue zu gucken, Ungleichgewicht. Wenn wir nur auf das Alte gucken, dann werden wir depressiv. Dann haben wir echt ein Problem. Also das ist dann die berühmte andere Seite vom Pferd. Wir springen so schwungvoll auf das Pferd, dass wir hier wieder runterkippen. Nicht nur das Alte dürfen wir angucken. Sonst wirst du depressiv, du bist niedergeschlagen und denkst, es gibt für mich keine Hoffnung. So charakterlich unreif, wie ich bin, so mit meinen Schwächen immer wieder dieselben Versuchungen, ich falle immer wieder rein in das Loch. Es gibt für mich keine Hoffnung. So, wir schauen auf das Alte und auf das Neue. Diese Predigt heute wird ziemlich kompakt sein, ziemlich dicht und ich möchte euch wirklich ermutigen, dran zu bleiben, dass ihr das mitnehmen könnt. Nun ist es aber nicht das Einzige, wohin wir schauen. Nicht nur auf das Alte, nicht nur auf das Neue, sondern wir schauen auch in eine dritte Richtung. Wir schauen auf das Kreuz. Wir schauen Jesus an. Wenn ich nur das Alte weiß, ja, ich habe ein Problem, und nur das Neue weiß, ja, dahin will Jesus mich führen, brauche ich den Schlüssel, die Antwort, den Weg. Und so komme ich aus dem Alten in das Neue. Das ist viertens übrigens hier. Ich war Gott so dankbar, als ich dieses Bild vor Augen hatte. So was habe ich ja nirgendwo gelernt. Das bringt der Heilige Geist und das finde ich dann immer so schön. Könnte ich mir stundenlang angucken. Wir schauen auf das Alte, auf das Neue und auf das, was Jesus getan hat, um uns zu erlösen. Ich bin ein Sünder und brauche Erlösung. Weil Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, sein Blut vergossen hat, bin ich jetzt Kind Gottes geworden. So funktioniert Erlösung. Das ist die Anwendung von dem, was Jesus getan hat. Nur das alleine anzuschauen, wird uns auch nicht wirklich helfen. Viele sitzen in Gemeinden, in Kirchen und gucken sich das hier die ganze Zeit an, aber verstehen nicht, dass etwas Altes da ist, was erneuert werden muss. Was der Sinn und Zweck von Jesus ist, von Christus ist. Was unsere Erlösung beinhaltet. Fragen jetzt nicht, gerne im Nachgang. So, wir schauen auf das Alte, schauen auf das Neue und schauen auf Jesus. So erlöst uns Jesus. Das müssen wir erstmal sacken lassen. Ich habe ja eigentlich Notizen gemacht, ja. Ja, ich bin gut in der Zeit. Wir schauen auf das Alte, um den Mangel zu erkennen, schauen auf das Neue, um das Ziel zu sehen, und dann schauen wir auf Jesus, um den Weg dahin zu erkennen. Das ist Erlösung. Wir brauchen alle drei Blickwinkel. So, aber das allein ist natürlich jetzt noch ziemlich allgemein. Und die Urdeutschen unter uns werden fragen, was bedeutet das denn jetzt praktisch? So, die Frage nach der Praxis, die habe ich ja immer am liebsten. Sie traut sich niemand mehr zu fragen bei uns, weil ich das immer so ein bisschen hops nehme. Aber wir gehen mal weiter. Das hier soll die menschliche Persönlichkeit sein. Die menschliche Persönlichkeit kann man in verschiedenen Wegen und Arten darstellen. Ich habe jetzt eine gewählt, die man auch anders darstellen kann, beziehungsweise irgendwie auch anders eingliedern kann. Ich habe es jetzt so gemacht, bitte akzeptiert es einfach. Ihr könnt das gern anders machen, wenn ihr mal predigt. Es gibt in der menschlichen Persönlichkeit, ich schreibe das mal hier hin, 5 Komponenten. Ich schreibe hier nochmal Persönlichkeit hin. Die menschliche Persönlichkeit hat 5 Komponenten. Die allererste, die ich mit euch angucken will, ist fünftens, ja, das kommt jetzt Punkt 5, die geistliche. Das ist die, die in der Welt am meisten ignoriert wird und die, die in der Gemeinde am meisten überbetont wird. In den meisten Bibelschulen, in den meisten Jüngerschaftsprogrammen, in den meisten Gemeinden ist dieser Aspekt, ja, da wäre das nicht ein 5 gleich großer Komponent, sondern dann wäre das hier 90%. Und das ist ein Problem. Und dieses Problem haben auch wir als Netzwerkgemeinde. Und wir beten, oder ich bete, bin am Beten, dass das in die göttliche Ordnung hineinkommt. Gott heiligt uns. Laut 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Er heiligt uns in Geist, Seele und Körper. Er heiligt uns ganzheitlich. Die ganze Persönlichkeit. Aber es ist gut, dass wir mit diesem Punkt anfangen, dass wir damit beginnen. Denn der Geist ist das Zentrum unseres Wesens und ist der Ort, wo wir Gott erkennen durch Offenbarung. Wir erkennen Gott nicht in allererster Linie in der Seele oder im Körper, wir erkennen ihn im Geist. Und wir brauchen es natürlich, dass wir auf die geistlichen Dinge achten. Jetzt muss ich zu meinen Notizen gehen. Und jetzt wenden wir mal dieses Prinzip hier drauf an. Ich hatte es vorhin schon gesagt. Ich war getrennt von Gott. Sehe, was Jesus getan hat, nehme das wahr und werde zu einem Kind Gottes. Das ist etwas, was in der geistlichen Komponente passiert. Die Bibel sagt im Römerbrief Kapitel 5 oder 8, dass der Heilige Geist in unseren Geist hineinkommt und uns bezeugt. Das heißt, er sagt, glaub das jetzt wirklich. Du bist jetzt ein Kind Gottes. Das ist eine geistliche Komponente. Aktivitäten hat man im geistlichen Komponente, haben wir jede Menge. Ja? Darauf legen wir die meisten Schwerpunkt. Da geht das Beten rein. Da geht das Bibellesen rein, das sind alles Dinge, die die geistliche Komponente stärken sollen und reifen lassen sollen. Die auch gar nicht schlecht sind, aber die anderen dürfen nicht ignoriert werden. Lobpreis ist eine geistliche Komponente. In manchen Gemeinden eine seelische, aber im besten Fall ist es zuallererst eine geistliche Komponente. Darf natürlich auch eine seelische Komponente sein. Wenn wir uns gut fühlen beim Lobpreis, ist das was Seelisches, aber das ist ja nichts Schlimmes. Wenn es uns aber allerdings darum geht, dass wir uns gut fühlen, dann ist es ein Problem. So, also wir schauen in unserem Geist auf das Alte, erkennen das Neue, was will Jesus mit uns machen, und durch diesen Weg kommen wir dahin. So, weil wir so viel darüber reden, kommen wir gleich zum nächsten. Sechstens. Wir sind nicht nur geistliche Wesen, sondern wir sind auch körperlich. Die körperliche Komponente . Wie wenden wir das dann an? Da sehen wir, dass wir süchtig sind nach Fressen, nach Zucker, nach Fett. Wir erkennen, Jesus will, dass ich gesund lebe, ausgewogene Ernährung habe, und er befreit mich von diesen Süchten und von diesen Lüsten durch sein Werk am Kreuz, und ich komme in das Neue rein. Die Bibel redet davon. Fressgelage, Trunksucht, das sind alles körperliche Sachen. In diesen ganzen Bereich der körperlichen Komponente fällt auch die Sexualität. Übrigens, Moment, das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Diese fünf Bereiche sind nicht scharf voneinander abgetrennt, so wie in meinem Bild, sondern sie beeinflussen einander. Sie haben enorme Auswirkungen aufeinander, und das ist ganz wichtig bei dem, wo wir eigentlich hinwollen heute. Okay, körperliche Komponente. Da geht es also um Essen, Trinken, und auch die sexuelle Komponente. Das heißt, ich habe in Unzucht gelebt, erkenne, Jesus hat sexuelle Reinheit für mich, weil Jesus am Kreuz gestorben ist und sein Blut vergossen hat und meine Sünde getragen hat, und weil er für meine Heiligung, meine Reinheit alles erwirkt hat, kann ich quasi in die sexuelle Reinheit reinkommen. Du kannst, wenn du pornografieabhängig bist, du kannst dich auf das Neue konzentrieren, wie du willst. Du kannst beten und ausrufen und proklamieren. Du musst sehen, da ist etwas Altes in dir, was sterben muss. Jesus hat dafür bezahlt, bring's ans Kreuz und komm rein in das Neue. Das ganze Thema Sexualität ist eine körperliche Komponente, die natürlich die Ursachen für solche Sachen, was in meiner körperlichen Komponente passiert, finden sich hier in dem Bereich. Aber da kommen wir gleich drauf. Paulus sagt, wer Unzucht begeht, sündigt gegen den eigenen Leib. Das ist also eine Sünde, wo ich nicht einfach nur im Geistlichen, im Stolz oder in der Seele irgendwie mir irgendwas angemaßt habe oder so, sondern das ist etwas, wo ich gegen den Körper sündige. Wo ich eine Sünde begehe gegen meinen Körper. Und wir brauchen es, dass wir in diesem körperlichen Bereich das Alte und das Neue sehen und den Weg dahin. Ich war eine Couch-Potato, kam nicht aus dem Knick, hatte keine Bewegung, und ich sehe, Jesus will, dass ich gesund lebe. Paulus sagt zwar, die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze, aber nicht zu gar nichts. Leibliche Übung ist nichts anderes als Sport. Er sagt, sie ist zu wenigem Nütze, das heißt, von der Ultrafaulheit hin zu einem ausgewogenen Lebensstil, ja nicht, wo ich Extremsportler werde, aber wo ich ein gewisses Maß an Bewegung habe, davon befreit mich Jesus und ich kann da reinkommen. Das ist Heiligung im Körper. Vielleicht ist der ein oder andere überführt. Ich war überführt. Ich habe über Lebensvision gepredigt. Und da war ein Komponent, was will ich sportlich, körperlich, wie will ich weiterkommen in den nächsten 5 Jahren. Und dann stand ich hier, hatte mir keine Gedanken vorher gemacht, habe gesagt, na, vielleicht fahre ich demnächst ab und zu mit dem Fahrrad auf Arbeit. Und alle jubelten so und freuten sich. Und konnten nicht glauben, dass ich das tatsächlich mache, ja, aus dem bequemen, schönen, warmen Auto aufs Fahrrad umzusteigen, aber ich habe es wirklich gemacht. Und heutzutage gehe ich sogar joggen. Halleluja. Ja. Meine Schlankheit kommt nicht von allein. Da muss man hart für arbeiten. Körperliche Komponente ist auch der Ruhetag. Körperlich zu ruhen, das ist das Sabbatgebot. Das gehört dazu. Nicht zu sagen, ach, heute habe ich frei, jetzt kann ich im Garten mal so richtig losschuften. Bin ja sonst nicht dazu gekommen. Nein, wirklich zu ruhen. Zu lernen zu ruhen hat enorm etwas mit Heiligung zu tun. Ich fange jetzt nach 13 Jahren an, das mehr und mehr zu verstehen, was das bedeutet und was das für eine Auswirkung hat, zu ruhen. Übrigens, die hauptsächlichen Antworten für Probleme in diesem Bereich in der geistlichen Komponente zu finden, ist ein Zeichen von Unreife. Du bist geistlich unreif, wenn du alles auf das Geistliche schiebst. Du musst mehr beten. Hast du da noch irgendwo irgendwelche Sünden? Das kann sein, muss aber nicht. Kann sein, du musst mehr beten, muss aber nicht. Ja, du musst einfach nur die richtigen Dämonen rausschmeißen und dann klappt das schon. Du verschiebst die Verantwortung woanders hin, aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Nicht alle Lösungen für unsere Probleme befinden sich im Beten und Bibellesen. Sie sind nicht getrennt davon, überhaupt nicht, aber sie finden sich nicht alle da drin. Und wenn du nur betest und Bibel liest, dein ganzes Leben lang, und nicht anfängst aktiv die Probleme in diesen Bereichen anzugehen, dann hast du ein großes Problem und du hast keine Freunde. Das sind traurige Wahrheiten, ja, die ich selbst erfahren habe im eigenen Leib. Und dann natürlich, wenn du hier bist und dann einsam bist und alle irgendwie nichts mit dir zu tun haben wollen, kannst du das natürlich immer so drehen wie, die lehnen den Gesalbten des Herrn ab. Das ist die Verfolgung, die Christus mir schenkt, dass ich da durchgehen kann. Halleluja. Okay, wir kommen mal zu den nächsten Komponenten. So, wir sehen das Alte, das Neue und kommen durch das, was Jesus getan hat, da hinein. Punkt 7. Dieser Bereich hier, ich kann das mal mit Rot vielleicht markieren. Ja. Ist die Seele. Und die gliedern wir auf. Die Seele ist so komplex und so tiefgründig und so vielseitig, dass es notwendig ist, die aufzugliedern. Macht auch die Bibel. Die Bibel hat eine Psychologie, eine Lehre der Seele. Das ist das, was das Wort Psychologie bedeutet. So, wenn du sagst, Psychologie, alles blablabla. Nee, ganz langsam. Fahr mal einen Gang runter, guck in die Bibel rein und du wirst sehen, es gibt eine biblische Seelenlehre und die brauchen wir. Und die erste Komponente, die ich jetzt hier benennen kann, wie gesagt, man kann es auch anders einteilen, ist die soziale. Oh. Die soziale Komponente. Wie gesagt, die hängen alle miteinander zusammen und beeinflussen einander. In der sozialen Komponente gibt es alte Dinge. Wenn du das nicht glaubst, frag deinen Ehepartner. Im sozialen Bereich deiner Seele, da wo du interagierst, nicht mit Gott, nein, mit deinem Gegenüber, mit echten Menschen, ja, so aus Fleisch und Blut, auch nicht über Facebook oder Instagram, sondern mit wirklich, tatsächlich echten Menschen. Das ist die seelische Komponente. All dieses, was über soziale Netzwerke läuft, ist nichts Schlimmes oder nichts Teuflisches, aber es ist eine Kopie. Und wenn du keine sozialen Kontakte hast, verkümmerst du in diesem Bereich der Seele und bist dann eine verkrüppelte Persönlichkeit. Und du kannst noch so viel Influencer sein, du brauchst soziale Kontakte. So. Oh, das war gerade gut. Halleluja. Danke, Jesus. Und es ist so wunderbar, dass Gott uns als eine Familie geschaffen hat, was beinhaltet sozial, gegenüber, miteinander. Du kannst nicht alleine da irgendwo wie im Wilden Westen als Cowboy da durch die Prärie streifen und deinen Glauben leben. Oder also ein Einsiedler irgendwo allein im Wald. Nein, wir brauchen einander. Du brauchst noch mehr Einsiedler, die mit dir zusammen sind. Wenn wir keine Beziehungen haben, dann kommen Probleme in den anderen Bereichen unseres Wesens gar nicht zum Vorschein. Wir brauchen einander. Eisen schärft Eisen. Hast du das nicht letzte Woche auch? Ja. Oh, wow. Ein Bibelmaschinengewehr. Eisen schärft Eisen. Die Geschichte muss ich erzählen. Wir hatten mal Weihnachten Und wir hatten da noch jemand bei uns in der Gemeinde, die ist inzwischen weitergezogen in eine andere Gemeinde. Und die hatte so kleine Täfelchen vorbereitet für alle, die in der Gemeinde waren. Das waren so kleine Fliesen und da waren so Bibelsprüche drauf. Die hatte da mit so einer speziellen Technik das da drauf gemacht. Und dann packte Kadis ihr es aus und so wie, ah, ich weihe mich ganz Jesus. Dachte ich, oh, das ist aber schön. Und dann kam der und der Bibelvers und dann packte ich meins aus und las das. Und dann da war das so ein Bild, so irgendwie so alte Bahngleise. Und dann schreibt drüber, stand drüber auf Englisch, Eisen schärft Eisen. So das Angesicht eines Mannes, seines Nächsten. Und ich dachte, danke. Und wir hatten da ab und zu mal so ein paar Probleme da an dieser Komponente, ja. Und dann kam so durch die Blume, über diese Fliese, über dieses gebastelte Ding, kam da was zum Vorschein, ja. So, wir brauchen einander, Eisen schärft Eisen. Und du denkst, ich krieg das schon alleine hin, bist du schon getäuscht. Selbst wenn du sagst, ich brauche nur Gott, nur Jesus allein, bist du schon getäuscht. Du brauchst zuallererst Jesus. Amen. Er soll die erste Liebe sein, aber nicht die einzige. Wenn du das glaubst, bist du wahrscheinlich schon nah dran an der Geistesgestörtheit. So, wir brauchen die soziale Komponente. In meinem sozialen Umgang gibt es alte Dinge, die ich aus meiner Kindheit mitgebracht habe. Aus meiner Familie, aus der ich komme. Und selbst wenn du eine feurige Bekehrung erlebt hast und vom Saulus zum Paulus, was ja nicht wirklich passiert ist, aber eine radikale Umkehr erlebt hast und du warst in Drogen im körperlichen Bereich und dann wurdest du freigemacht und du warst in Verdammnis und auf einmal, ich bin Kind Gottes. Wenn wir das Alte nicht sehen oder das Alte nicht mitkriegen und denken, das Alte ist schon nicht mehr da, heißt das nicht, dass es auch wirklich nicht da ist. Deshalb ist der Schritt zurück, der Blick nach hinten, woher komme ich, warum bin ich so, wie ich bin? Enorm wichtig. Nicht, dass wir hingehen und sagen, jetzt mit Schaufel und Helm und so einer Lampe, jetzt buddel ich mal so richtig in mir drin. Nein, alles zur richtigen Zeit und so weiter. Vielleicht mit ein oder zwei Geschwistern, die da ein bisschen eine gewisse Sensibilität mitbringen und Erfahrung mitbringen. Ich gehe zurück und gucke, wie war der Umgang miteinander in meiner Familie? Und garantiert beeinflusst das heute, wie du denkst und wie du mit deiner Familie umgehst. Wir brauchen den Schritt zurück, das Alte anzuschauen, dann zu sehen, wie Jesus ist, was Jesus getan hat, um mich zu erlösen, um hineinzukommen in die Bruderliebe. Paulus fasst die Ziel der Erlösung in einem Wort zusammen. Liebe. So alles, was er tut, das ganze Kreuz ist einfach nur um der Liebe willen. So wird die Ehre Gottes am größten. Und Heiligung bedeutet nichts anderes, als mehr und mehr in der Liebe zu wachsen. So, um in den Umgang in Liebe zu kommen, brauchen wir es, dass wir zurückschauen, dass wir nach vorn schauen und dann den Weg gehen über das Kreuz in das Neue hinein. Amen. Amen. Dankeschön. Es kann sein, Moment, für die Geistlichen unter uns, ja. Es kann sein, dass du einen Dämon hast, der diese Komponente beeinflusst. Das kann sein, das will ich überhaupt nicht leugnen. Aber meistens liegt der Grund, weshalb du hier unfähig bist, Beziehungen zu bauen, eine normale Unterhaltung zu führen, einen Konflikt auszuhalten. Es gibt viele Leute, die können keine Konflikte aushalten. Und dann wird das drüber gebügelt und irgendwie, ach, Hauptsache, wir haben die Harmonie. Nein, darum geht es der Bibel überhaupt nicht. Es geht der Bibel nicht um Harmonie, es geht der Bibel um Liebe. Gott hat mit den meisten Menschen auf diesem Planeten überhaupt keine Harmonie, aber er liebt sie. Halleluja. Ich könnte jetzt weitermachen. Aber wir gehen jetzt weiter hier zur achten Komponente. Nummer 8. Das ist immer so dünn? Hat jemand normales? Warum holt man Kosmetiktücher als Taschentuch? Dankeschön. Der Herr segne die Person, die das eingekauft hat. Ja, aber selbst dann. Na. Ihr merkt, ich habe im sozialen Bereich noch viel Nachholbedarf. Okay, das achte ist die Intellektuelle. Jetzt hoffe ich, dass ich das Wort richtig schreibe. Intellektuelle. Also das Denken, schreibt man mal drunter. Und ich in meiner Freiheit, die ich habe, schreibe hier noch den Willen dazu. Machen wir mal in Klammern. Die intellektuelle Komponente. Enorm wichtig. Gott hat uns als denkende Wesen erschaffen. Bei manchen Personen könnte man das vergessen, diese Tatsache. Aber es ist so. Gott hat uns als denkende Wesen erschaffen. Wir können uns selbst reflektieren, über unsere Situation nachdenken und dann entsprechende Schlüsse ziehen. Das ist eine Freiheit, die wir in unserer Seele haben, natürlich mit dem Geistlichen verbunden, die Tiere nicht haben. Tiere sind programmiert. Diese Fische da, wie die da jedes Jahr da den Fluss wieder hochschwimmen und dann an den gleichen Ort wieder ihre Dinger dahin zu legen und dann schwimmen die wieder zurück und im nächsten Jahr wieder und die Wale, die dann immer zum Kinderkriegen da ins Warme, das machen die alles automatisch. Die sagen nicht, ach, ja, wie mache ich es heute? Naja, gut, dann schwimmen wir dahin mal zurück. Das funktioniert automatisch, sie sind programmiert. Wir entscheiden. Wir denken nach. Das ist das große Vorrecht, die Krone der Schöpfung, was wir haben. Nachzudenken über unsere Situation. Und der Feind will, dass wir aufhören zu denken. Er hält uns beschäftigt. Er lenkt uns ab. Mit allen möglichen, kümmere dich darum, verbringe hier deine Zeit, mach dieses, jenes. Und wir sind so beschäftigt und denken gar nicht über unsere Situation nach. Die essentiellsten Themen, die für das Menschsein am allerwichtigsten sind, diese philosophischen großen Nummern, der Sinn des Lebens und all diese Dinge, darüber denkt der normale Mensch nicht nach. Das ist ein Werk des Teufels. Das ist ein Werk des Teufels. Und es ist eine große Gnade, wenn wir anfangen, einfach nur darüber nachzudenken. So, in unserem Denken haben wir alte Dinge. Das sind Denkmuster, Denkstrukturen, die wir uns angeeignet haben. Meistens kommen die über Generationen, oft natürlich auch nur aus unserer Kernfamilie, aus der wir kommen, wo wir aufgewachsen sind. Da gab es gewisse Strategien, wie wir denken, wie wir Entscheidungen treffen. Wenn du aus einer Familie kommst mit einem passiven Vater, hast du Probleme, gute Entscheidungen zu treffen. Aus der Angst davor, eine schlechte Entscheidung zu treffen. Eine schlechte Entscheidung ist besser als gar keine Entscheidung. Eine schlechte Entscheidung ist besser als gar keine Entscheidung. Passivität ist ein Riesenproblem. Und wenn Männer passiv sind, kommen die Frauen in eine Zwickmühle. Und sie fangen an, den Part einzunehmen, der eigentlich dem Mann gehört. Und das ist nicht, weil die böse sind und weil der Isebelgeist von denen Besitz ergriffen hat oder so ein Quatsch. Nein, sie füllen das aus, was niemand erfüllt. Und in einer Familie mit einem passiven Vater ist die Frau gezwungen, aktiv zu werden und Entscheidungen zu treffen. Und man legt eine Last auf die Frauen. Das heißt nicht, dass Frauen nie Entscheidungen treffen sollten, überhaupt nicht. Aber die letztendliche Entscheidungsgewalt, die Verantwortung der Führung trägt der Mann in der Familie. Und Frauen sind nicht oder sollten diese Verantwortung, diese Last nicht tragen. So haben wir alte Dinge, Passivität. Und wir sehen, Jesus will, dass ich aktiv werde, dass ich Entscheidungen treffe, dass ich selber denke. Eine Sache ist, ich muss mich immer auf eine Seite schlagen. Da sind zwei, die streiten sich. Ich finde Amerika mal ganz schlimm. Da gibt es zwei Parteien, die Republikaner und die Demokraten. Und dann musst du entscheiden, ja? Einmal kam der Engel des Herrn zu Josua, ich glaube, es ist Josua Kapitel 6, und sagt zu ihm, und der Engel des Herrn kommt und Josua fällt nieder, wahrscheinlich war es Jesus, wissen wir nicht hundertprozentig genau, und Josua stellt eine Frage und er sagt, bist du auf unserer Seite oder auf der Seite des oder auf der Seite der Gegner, der Feinde? Und der Engel des Herrn sagt, nein. Mein Sohn hat das auch schon begriffen. Ich sage es, also entweder du machst, das ist so diese Erziehungstechniken, die man sich so aneignet aus irgendwelchen schlauen Büchern. Das einzige und letzte Buch, was ich über Erziehung gelesen habe. Ja, willst du jetzt dein Zimmer aufräumen oder lieber später? Gar nicht! Okay. Da hat mir das Buch dann auch nicht weitergeholfen, was dann passiert. So, auf jeden Fall, das lernen die schon mit drei, wo war ich jetzt? Ach so, der Engel des Herrn kommt und sagt, nein, ich bin auf der Seite des Herrn. Mit anderen Worten, ich denke selber und ich habe selber meine Entscheidung getroffen. Wenn zwei sich streiten, muss ich mich nicht auf die eine oder die andere Seite stellen. Ich kann selbstständig denken, mir eine Meinung bilden und dann eine Entscheidung treffen, was ich gut finde, was ich nicht gut finde. Wenn ihr mich fragt, welche Partei sollst du wählen? Bitte, wir machen ja überhaupt, das grenzen wir eigentlich hier komplett aus. Das ist eine völlige Privatsache, wen ihr wählt. Aber ich hätte gern einen Mix aus den Parteien. Ich sehe Sachen in den Grünen, die ich gut finde. Ich sehe Sachen bei der SPD, die ich gut finde. Bei der AfD sehe ich Sachen, die ich gut finde. Bei der CDU, und ich würde mir am liebsten, ja, das wäre so meine zweite Karriere, wenn es hier in dem Geistlichen nicht würde ich in die Politik gehen, eine Partei gründen. Ich bin von allen was gut und schlecht. Ich muss nicht eine Seite verteufeln und die andere Seite vergöttern. Das ist Unreife. Da sind wir noch in dem Alten drin, von dem Jesus uns frei machen will, hin in das Neue. Paulus macht diese Trennung in unserer Seele und sagt, werdet erneuert in dem Denken, in der Gesinnung, was nichts anderes heißt als Denken eures Herzens. Lasst euer Denken mal richtig durchspülen. Ja? Wenn du nur auf das Neue guckst, dann nimmst du den Bibelvers auch hier aus 2. Korinther. Wir haben den Sinn Christi, sagt Paulus da. Also sagst du, gut, okay, ich verstehe zwar nicht, was das bedeutet, aber ich proklamiere das jetzt mal wie wild. Du kannst das 100.000 Mal proklamieren, wenn du nicht das Alte erkannt hast, wo Jesus dich hinführen will, was denn der Sinn Christi überhaupt ist, dann wird es keinen Effekt haben. Du bist immer noch in dem Alten drin. So. Jetzt seid ihr bereit für das Letzte. Da liegt der Hase im Glashaus, genau. Halleluja. So, warte mal, gucken, ob ich was vergessen habe. Entscheidungen treffen. Genau, Verantwortung übernehmen. In diesem Denken und Entscheidungen treffen steckt auch ganz stark unsere Fähigkeit und unser Ruf dazu, Verantwortung zu übernehmen. Du kannst in deinem Denken eine Denkstruktur haben, wo du sagst, immer wenn du einen Fehler machst, ne, das war der. Das Weib, was du mir gegeben hast. Das geht am schnellsten und am leichtesten. Die Schuld einfach wegschieben. Gott möchte, dass wir lernen, Verantwortung zu übernehmen. Und dazu muss unser Denken mal so richtig erneuert werden. Weil am Ende, vor dem Richterstuhl Christi, bist du nicht mit Mama und Papa und nicht mit deinem Ehepartner, sondern du stehst da ganz allein. Und du musst Rechenschaft ablegen. Das ist, was die Bibel sagt. Du legst Rechenschaft ab. Nicht Mama und Papa. Du. Und ich auch. Amen. So. 9. ist die emotionale Komponente. Und dann ist unser Bild hier auch vollständig. Wir sind geistliche Menschen, körperliche, soziale, intellektuelle und emotionale. In den meisten evangelikal-charismatischen, normalen Gemeinden, inklusive unserer, auch wir, und ich habe eine große Schuld daran, dass es so die letzten Jahre war, wird diese Komponente ausgeklammert.
bis dahin, dass Gefühle, Emotionen ein negatives Wort ist. Okay. Ich habe das geliebt, wenn gewisse Prediger gesagt haben, du darfst nicht auf deine Gefühle vertrauen. So auch in diesem Ton so. Ne? Wirklich, ohne Mist. Ich habe mich da hingezogen gefühlt und fand das gut. Weil etwas in mir, in dieser emotionalen Komponente, sehr, sehr, sehr stark im Argen lag. Und ich mich davor gescheut habe, da hinzugucken. Und deshalb gucke ich lieber nur auf das Neue, wenn überhaupt, oder verteufel Emotionen komplett und erfinde irgendwelche Lehren, dass wir unsere Emotionen verleugnen sollen. Wir haben ein Riesenproblem, wenn wir das tun, wenn wir das ausklammern. Denn die Wunden, die Verwundungen aus deiner Kindheit, all das, was du emotional in dir rumträgst, ist immer noch da, auch wenn du es ignorierst. Du kannst in die Praxis gehen und der Arzt sagt dir, ja, sie haben Krebs und oder irgendeine ganz schwere Krankheit und wenn wir jetzt nicht sofort die Behandlung beginnen, dann haben sie nicht mehr lange zu leben. Und dann kannst du rausgehen, so tun, als ob nichts gewesen wäre, ja, so in, und einfach dein Leben weiterleben und die Leute fragen, hey, wie geht's dir? Ja, mir geht's super. Aber die Wahrheit ist, dass du bald tot bist und dass es dir überhaupt nicht super geht. Du ignorierst es einfach nur. Mit diesem Bereich ist eine riesengroße Angst verbunden. Angst ist ja auch eine Emotion. Viele von uns, wahrscheinlich die meisten von uns, entweder du bist schon da durchgegangen ein Stück weit oder du sagst noch gar nicht. Die meisten von uns haben Angst davor. Warum? Weil dieser Bereich mit enormen Schmerzen verbunden ist. Schmerzen aus der Vergangenheit, die dir zugefügt wurden, Verwundungen, die du in deiner Seele trägst, sind immer noch da, auch wenn du sie ignorierst. Und wenn du dann anfängst hinzuschauen, tut es weh. Und wir brauchen den Mut, das Alte anzuschauen, um in das Neue reinzukommen. Du kannst noch so lange hier in die neue Richtung gucken, wenn du dich nicht mit dem Alten auseinandersetzt, hast du ein Problem. Du musst drüber nachdenken, woher komme ich? Was ist in meinem Herzen wirklich los? Was ist da an Emotionen, an Gefühlen? Was ist da an Verwundungen, was noch nicht so ist, wie es sein soll, was noch nicht in dem Neuen ist? Und dieser Bereich beeinflusst, gerade weil wir ihn so oft ignorieren und weil wir nicht selbst reflektierend leben, ja, weil wir das auch vernachlässigt haben, beeinflusst alle diese Bereiche. Gestern oder vorgestern kam ich vom Gebetstreffen und habe gesagt, Kati, Gott hat mir was gezeigt und habe Psalm 27 vorgelesen. Und im ersten Teil dieses Psalms sagt David, Gott, du hast mir Sieg gegeben, du hast alle meine Feinde hast du hier unter meine Füße und eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Schönheit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Und dann wirst du mich heben auf einen Felsen, mich bergen in der Hütte und du wirst mir Sieg und Triumph geben. Und auf einmal mitten in diesem Vers, ich denke es ist Vers 7, kippt das ganze Bild und er fängt an Angst zu haben und sagt, Gott, verlass mich nicht. Lass mich nicht alleine. Komm, wir gucken das mal an. Das ist ein typisches Beispiel dafür, was in unseren Emotionen los sein kann. Denn wenn Gott uns von den groben Feinden besiegt hat, da so im Körperlichen und die Dämonen so, und die Abhängigkeiten, die körperlichen, wenn das besiegt ist, fängt Gott an, alle Feinde auf die Backe zu schlagen. Erinnert euch an Psalm 3. Alle unsere Feinde. So, wenn wir hier Psalm 27 lesen, Da bis Vers 6 und dann heißt es, und nun wird mein Haupt sich erheben über meine Feinde rings um mich her. Opfer voller Jubel will ich opfern. Ja, geistlich sehr fit in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. Und dann auf einmal wird es dunkel und dann sagt er, höre Herr, mit meiner Stimme rufe ich, sei mir gnädig und erhöre mich. Vers 9, verbirg dein Angesicht nicht vor mir, weise deinen Knecht nicht ab im Zorn. Du bist meine Hilfe gewesen. Gib mich nicht auf und verlass mich nicht, Gott meines Heils. Auf einmal bekommt er Angst und ist sich gar nicht mehr sicher. Ist Gott noch da? Verlässt mich Gott? Kann ich auf seine Gnade wirklich zählen? Hat er mich wirklich angenommen? Und die Ursache davon finden wir dann im nächsten Vers. Vers 10. Sogar mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen. Aber der Herr nimmt mich auf. Wenn du das Leben von David studierst, siehst du eines ganz klar. Er hatte eine riesen Vaterwunde. Als Samuel kam und gesagt hat, Eli, bring mir alle deine Söhne, hat er nur 6 gebracht und den 7. bei den Schafen gelassen. Er war der Verachtete. Er war der Abgelehnte. Und auf einmal sind nicht die Feinde rings um mich her, sondern die Feinde sind in mir drin. In meiner Seele, in meinen Emotionen. Weil Vater und Mutter mich verlassen haben. Und die meisten von uns, 90% von uns, wir kommen aus Elternhäusern mit Gepäck. Mit Gepäck. Und wenn du jetzt sagst, na ich nicht, du bist gefährlich, du kommst auf die rote Liste der Gemeindeleitung, für den müssen wir besonders viel beten. Wenn du das schon anfängst zu leugnen, dann wissen wir also, entweder du bist ganz unreif, ganz am Anfang vom Glauben, oder du lebst in einer Scheinrealität, die du gern so hättest, aber die nicht so ist. Du hast Gepäck mitbekommen im emotionalen Bereich. Und da will Gott ran. Da will Gott ran. Du kannst jetzt die Beine in die Hand nehmen und sagen, rausrennen und fliehen. Und ich sage dir eins, Jesus-Nachfolge, Heiligung ist nichts was für Weicheier. Du brauchst Mut. Du brauchst eine Entschiedenheit. Und du brauchst eine Entschiedenheit, trifft es eigentlich ganz gut. Zu sagen, ich stelle mich dem. Ich laufe nicht mehr weg. Eine Unfähigkeit in diesem Bereich, eine Ignoranz dieser Dinge, führt oft dazu, dass ich das geistlich übertünche. So, wir benutzen am liebsten die geistlichen Sachen, um all diese Probleme hier zu überdecken und damit, also wenn ich hier im Sozialen eine Meinungsverschiedenheit habe mit einer Person, aber nicht imstande bin, den Konflikt zu führen, sage ich, ne, der hat einen Groll gegen mich. Da ist irgendwas in seinem Herzen, wo er Buße tun muss. Wenn ich hier sage, wenn ich Probleme mit Zorn habe, ja, das ist der Zorn Gottes. Das ist jetzt ganz abgedroschen, ne? Verloren. Wenn ich nicht in der Lage bin, einen Konflikt auszuhalten, weil ich das emotionale Gewicht nicht trage, sage ich, Gott hat mir gesagt. Gott hat mir das alles schon gesagt. Ich brauche gar nicht mehr mit mir reden, weil ich weiß schon Bescheid. Gott hat zu mir gesprochen. Oder ich habe ein Problem im Konflikt, kann das emotional nicht handeln und sagt, das ist ein Dämon in der Person. Oder in mir, das ist ein Dämon. Ich muss den noch mehr austreiben, wieder proklamieren, wieder los. Und am Ende bin ich immer noch im Alten. Wir brauchen eine radikale Offenheit, uns allen Bereichen zu stellen. Auch, kannst du mal das Fenster zumachen, bitte? Auch und gerade, nee, das kann offen bleiben. Wir machen hier zu. Das Fenster, das kann ruhig offen bleiben. Mach mal die Tür wieder auf, bitte. Dankeschön. So. Wo war ich jetzt? Dämonen, genau. Zu sagen, die Schuld auf Dämonen zu schieben, nur weil ich eine emotionale Unfähigkeit habe, ist ein Riesenproblem. Wir kennen Prediger, ist das in Fleisch und Blut übergegangen. Und wir dachten in unserer Unreife, das ist der Mann Gottes. Aber eigentlich ist er noch ein emotionales Baby. Und wird von vielen anerkannt als der Prediger, als der, der das Wort des Herrn hat für Deutschland. Aber innen drin ist er noch ein kleines Baby und reagiert wie ein kleines Baby und ist unfähig, Konflikte auszuhalten. Freunde sowieso nicht, nur welche, die ihm unterstehen. Ja, wie im Kindergarten. Ey, wenn du mein Freund sein willst, oder hier die Agentur. Die Kinder haben ja hier eine Agentur. Und das ist der Chef von der Agentur. Und wenn du den nicht akzeptierst, dann bist du nicht in unserer Agentur dabei. Das ist der Boss. Ja, genau, so wird er genannt. Der Boss. So nennen die Kleinen ihn. So. Das ist Kleinkindverhalten. Und dann war ein Riesenkonflikt, in dem wir hatten eng zu tun mit dieser Gemeinde, da war ein Riesenkonflikt mit ihm und dem restlichen Leitungsteam. Es musste ja kommen. Und ich habe ihn angerufen aus dem Urlaub, aus der Gemeindefreizeit, habe ich ihn angerufen und gefragt, was läuft da? Kannst du mir das erklären? Was ist da los? Wir haben das und das gehört. Und er hat nur gesagt, ich sage dir die Wahrheit, es gibt gar keinen Konflikt. Ich lebe Jesus. In allen Bereichen. Ganz weit runter. Ein emotionales Baby. Aber anerkannt und mit dem Ruf eines reifen Mannes, Mann Gottes. Das ist ein Problem. Und dann ist nur klar, dass ich diese Dinge, die Offenbarungen, all das benutze, um mir den Wert und die Anerkennung von anderen zu holen. Weil ich emotional eine Not habe, die spürbar ist. Wenn ich nicht hier Heilung empfangen habe und verstanden habe, ich darf sein, wer ich bin. Ich erlebe gerade die letzten Wochen so eine intensive Zeit mit Jesus. Ich habe ganz oft, erzähle ich meiner Frau, prophetische Träume über Konflikte, wo ich reagiere wie ein Baby. Hab ich Träume darüber, weil ich Gott gesagt habe, Gott, ich habe keine Angst mehr, zeig mir die Dinge. Ich habe so eine intensive Zeit und ich bin so dankbar. Und ich sage immer, Jesus, ich habe keine Angst mehr, Halleluja. Ich habe keine Angst mehr davor. Ich will die Wahrheit wissen. Und es war für mich so eine Freiheit, reinzukommen, zu wissen, ich muss nicht sein wie der und der Prediger. Ich muss nicht sein wie A.W. Tozer oder wie Leonard Ravenhill. Ich muss nicht so predigen wie der oder die und so ernst wie Charles Finney. Ich muss nicht mehr so sein. Ich bin ich in Jesus. Und du bist du in Jesus. Du musst niemand anders sein. Vergleichen, dieses ganze Gift vom Vergleichen, der hat das mehr und der ist da begabter und so weiter, diese ganzen Lügen vom Feind, kommen aus einer emotionalen Wunde, die du mit dir rumträgst, dass du dir selbst nicht genug bist. Dir reicht es nicht, dass Jesus sagt, ich liebe dich. Nein, das müssen noch mehr Leute sagen. Ich brauche noch mehr Lob. Und Reife bedeutet, der Weg zur Reife bedeutet, keine Angst auch vor diesem Bereich zu haben und da hineinzukommen. Jetzt muss ich mal gucken, was ich hier aufgeschrieben habe. Genau, ich habe ja noch aufgeschrieben, wenn die Bibel von nüchtern spricht, dann meint sie nicht die Abwesenheit von Gefühlen. Ist Quatsch, so, Punkt. Sehr oft werden Gefühle als etwas Negatives angesehen. Und Gott hat uns in seinem Bild geschaffen mit Gefühlen, genau, Amen. Und Gefühle sollten nicht unterdrückt werden, sondern zugelassen werden. Gefühle dürfen nicht ignoriert und unterdrückt werden. Du tust dir selbst eine Gewalt an, wozu die Bibel dich niemals aufgerufen hast. Was du dann mit den Gefühlen machst, die du hast, ist Kapitel 2. Aber Kapitel 1 ist, lass deine Gefühle zu. Sei zornig, Kapitel 1, Kapitel 2 aufschlagen, aber sündig nicht. Du kannst ja sagen, ja, Tom, das ist immer schlecht. Nee, das will ich gar nicht. Immer in der Sanftmut. Jesu, ganz sanft. Das ist, was dabei rauskommt, weil die Gefühle sind immer noch da. Aber du bist jetzt ganz sanft und in Liebe. Nee, sei doch mal zornig. Wenn du zornig bist, sei zornig. Niemand hat gesagt, dass du nicht zornig sein darfst. Die Frage ist, was machst du damit? Siehst du, okay, das ist ein selbstsüchtiger Zorn. Einfach nur, weil ich meinem Stolz angekratzt wurde, Jesus, vergib mir, ich tue Buße. Oder sagst du, hier wurde mir Unrecht getan. Ich bin zornig, ich fühle mich so und so. Und dann kommen wir in eine Reife rein zu sagen, eine Ich-Botschaft zu senden, ich fühle mich gerade so und so, weil du das und das gesagt hast. Und auf einmal bekommt das eine Qualität und eine Tiefe und wahre Liebe. Die soziale Komponente, weil du auf Wahrheit gegründet bist. Du kannst Liebe nicht von Wahrheit trennen. Du kannst da nicht hergehen und sagen, ach, es ist so alles so schön bei uns. Es ist so schön. Und innerlich brodet der Hass und ist der Zorn und ist die Wut und ist die ganze, dieses ganze ich wollte gerade angepisst sagen, aber ich sage angekotzt sein von dem anderen. Ist was ganz, also Körperflüssigkeiten, die den Körper verlassen. So fühlst du dich innerlich, aber du traust dich nicht, das zu sagen, weil die Bibel sagt, er liebt einander. Die Liebe freut sich an der Wahrheit. Und das ist nicht die Wahrheit von deiner Dogmatik und von deinem, das ist die richtige Taufe. Nee, nee. In deiner Beziehung die Wahrheit. In dem Miteinander die Wahrheit. Und darauf, das ist ein wichtiger Part, es ist nicht alles, nichts von dem ist einzeln genommen alles. Das ist unreifer. Nichts von dem ist einzeln genommen alles. Ich betone das nur, weil wir hier extremen Nachholbedarf haben. So, wahre Liebe erleben wir, wenn wir all diese Dinge mit in Einklang bringen. Miteinander in Einklang bringen. Wenn wir das Alte sehen, durch eine Erkenntnis Gottes, eine Erkenntnis Christi, hin in das Neue kommen. Ich habe hier noch einen Merksatz aufgeschrieben. Ach na genau, hier steht noch mehr. Also emotionale Verwundungen aus der Vergangenheit wirken sich auf die Gegenwart aus. Ja, ob du das nun willst oder nicht, ist halt so. Wenn du sie nicht bearbeitest, einen Schritt zurückgehst. Leugnung dieser Wahrheiten ist Lüge. Und die Bibel sagt, du sollst nicht lügen. Also eine Maske aufzuziehen, eine Clownsmaske, als ich mit Noah jetzt im Krankenhaus war, kamen zwei Clowns rein und die haben Noah ein bisschen unterhalten, da gibt es ja so einen Verein und die haben ein bisschen so eine Show gemacht und Noah hat sich gefreut und ich habe mich auch gefreut, fand es schön. Und ich wusste aber, ja, anhand der roten Nasen sieht man das ganz deutlich, das sind nicht wirklich die. Die spielen gerade einen Clown, eigentlich sind das ganz andere Personen. So, wir in der Gemeinde machen genau dasselbe, nur ohne rote Nase. Vielleicht wäre es praktisch und wir haben alle eine rote Nase dabei. Wenn wir dann in den Heucheleien-Modus gehen, setzen wir die auf und dann weiß dann, ach so, das ist ja gerade nur Theater. Ah. Das würde uns sehr helfen und für einige humoristische Einlagen noch sorgen hier in der Gemeinde. Aber es ist im Grunde genau das Gleiche. Das Wort für Heuchler im Griechischen, du hast Heuchelei gesagt, ist Schauspieler. Jemand, der vorgibt, etwas zu sein, was er nicht ist. Komm in die Wahrheit. Komm in die Wahrheit. Und dann kannst du schrittweise, also die Wahrheit über das Alte, die Wahrheit über das Neue und die Wahrheit vom Kreuz. Das ist Erlösung. So, jetzt kommt der Merksatz. Wir brauchen eine bewusste Auseinandersetzung mit dem Alten, um durch eine Erkenntnis über das Kreuz in der Kraft Gottes zum Neuen zu gelangen. Das ist ja etwas, das funktioniert ja nur mit Jesus. Und funktioniert nur durch die Leitung und Führung des Heiligen Geistes. Das muss Gott bewirken. Aber es ist wichtig, diesen Prozess zu verstehen. Und dann macht es auf einmal klick, 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 klick. Und auf einmal sind die Sachen richtig geschalten. Und wir verstehen auf einmal, wie Gott arbeitet und wie es funktioniert. Wir brauchen eine bewusste Auseinandersetzung mit dem Alten, um durch eine Erkenntnis über das Kreuz in der Kraft Gottes zum Neuen zu gelangen. Kannst du nach vorne kommen, Thomas? Lass uns auf das Wort reagieren, weil ich können wir alle gemeinsam mal aufstehen und wenn du kannst, also du musst nicht aufstehen, ist auch, wenn du willst, ja. Die intellektuelle Komponente will ich hier nicht überschreiten. Manipulation ist ein Weg, um diese Entscheidungskraft zu umgehen. Mit guten oder schlechten Absichten. Und das wollen wir natürlich nicht. Vielleicht war das alles irgendwie neu für dich. Ich bin mir sicher, das Bild hat noch nie jemand gesehen, weil das war ganz frisch vom Herrn. Und jeder von euch weiß eventuell, wo bei ihm das Alte noch rumschlummert. Und in welcher Komponente, welche beeinflusst und warum da noch verschiedene Dinge so sind, wie sie sind. Und manchen von euch ist es gerade doch aufgegangen, was in deinen Emotionen losgeht, dass das was mit meiner Familie zu tun haben kann, dass das was mit dem Umgang zu tun haben kann, den ich als Kind mitbekommen habe. Und es ist ganz wichtig in all diesen Dingen, dass eben nicht so eine Angst aufkommt und so eine Überforderung, dass wir zu Jesus gucken. Wenn wir unsere Augen aufheben zu den Bergen, die es zu überwinden gilt, die aus dem Weg geräumt werden müssen durch die Kraft Gottes, sagt der Psalmist, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher soll mir Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Lass uns das gemeinsam als ganze Gemeinde festmachen. Wir sagen, wir haben keine Angst mehr vor diesen Bergen. Wir werden nicht mehr zurückweichen und Umwege wählen und irgendwie eine Maske aufsetzen und irgendwie eine Show machen und den leichteren Weg wählen. Wir werden, auch wenn es schmerzvoll ist, den Weg über diese Berge, durch diese Berge, unter diese Berge, hindurchgehen durch die Kraft Gottes. Wir werden überwinden, was uns noch zurückhält in dem Alten. Ich werde damit Schluss machen, mich da an dem Alten zu verkriechen und in das Neue hineingehen durch die Kraft und Liebe Gottes. Und Jesus führt uns an der Hand. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Und wenn ich schon wandelte im finsteren Tal. Jesus, das Schaf geht nicht alleine, weil es irgendwie das so schön findet im finsteren Tal da rein. Nein, der Hirte führt es durch das finstere Tal hindurch. Er nimmt es und trägt es hindurch, wenn es notwendig ist. Und Jesus möchte, dass du ihm nochmal ganz neu vertraust und sagst, vertraue mir. Hab keine Angst mehr. Ich nehme dich bei der Hand. Und wir gehen da gemeinsam durch. Und nicht nur mit mir, sondern du hast Geschwister um dich herum. Du hast eine geistliche Familie. Weil ihr denselben Papa habt, gehen wir zusammen da durch. Und Vater, ich bring dir uns als ganze Gemeinde, dass wir eine Gemeinde werden, die die volle Erlösung Jesu nicht nur predigt, sondern auch erlebt. Und die dadurch in eine wahre und echte Bruderliebe hineinkommt. Ich bring dir unsere Gemeinde, ich bring dir die Hauskreise, jeden Einzelnen, auch die nicht in Hauskreisen sind, unsere Beziehungen untereinander. Und du siehst, Jesus, in deiner Geduld und in deiner Liebe hast du schon seit Jahren gesehen, wo noch überall das Alte schlummert. Und Herr, wir wollen dir ganz offiziell und im Vertrauen auf dich sagen, geh mit uns diesen Weg. Geh mit uns diesen Weg. Führ uns da durch und nimm uns bei der Hand. Und wenn du vielleicht sagst, dass du Jesus nicht vertrauen kannst oder irgendwie dich da nicht in der Lage zufühlst, dann sag ihm, Jesus, ich will dir vertrauen. Ich will es lernen, dich zu erkennen, dich zu verstehen als den Gott, dem ich mich ganz hingeben kann im Vertrauen. Lass uns jetzt beim nächsten Lied das einfach nochmal als eine Herzensentscheidung für uns festmachen. Wir sagen, Herr, wir wollen dieses Risiko der Liebe, deiner Liebe eingehen und in diese völlige Erlösung hineintreten.